Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Freut mich natürlich, euch an diesem wunderbaren Ostertag voller Regen begrüßen zu dürfen. Esther sagte heute Morgen schon, eigentlich ist es total schön, wenn an Ostern, an dieser Auferstehung, ne, wenn man dann einfach nur so einen wunderbaren Sonnenaufgang sieht oder so einen Sonnenschein hat. Ne, aber gut, das ist ja nur quasi nebensächlich. Wir haben genug Fantasie, genau, also stellt euch bitte die Sonne vor. Ja, vielen Dank erstmal an die Kids hier, Ilona, Raffi und Mike. Ihr habt mir quasi meine Predigt schon mal vorweggenommen ein bisschen. ja, wir haben heute schon von den Kindern gehört. Es geht auch bei mir heute um das Kapitel 24 aus dem Lukas-Evangelium. Entschuldigung, nein, das war nicht 4, doch, das war 24. Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Das können wir gerne mal zusammen lesen. Für die, die vielleicht heute keine Bibel mit dabei haben, ihr dürft auch gerne an der Leinwand mitlesen. Ich hoffe, das ist von der Schrift lesbar, auch da hinten. Ja, gut. Okay, also, Lukas, Kapitel 24. Vers 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Jetzt finde ich mal so ein kleiner Klugscheißer. Ne? Raffi und Mike sagten 10 Kilometer. Ich sage, nein, das sind 11. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben und dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib dann nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Nun, meine Predigt soll heute heißen, Jesus begegnen. Um vielleicht einfach mal so ein kleines Bild für diesen Abschnitt so zu bekommen. Es ist die Passawoche. Ja, es ist Ostern, es ist Sonntag, so rum. Sind nun schon 3 Tage vergangen, als dieses Volk dort sich versammelt hatte zu einer riesigen Menschenmenge und einfach geschrien hat, kreuzigt ihn. An diesem besagten Sonntag gehen nun 2 Jünger von Jerusalem nach Emmaus. Man geht davon aus, dass es sich bei diesen 2 Jüngern um Kleopas und seine Frau Maria handelt, aber das sind auch zum Teil nur Spekulationen. Deswegen werde ich nicht darauf weiter eingehen, vielleicht einfach nur mal so als nebenbei. So, von Jerusalem bis nach Emmaus sind es, wie gesagt, schon ungefähr 11 Kilometer. Und aus dem Text können wir dann so entnehmen, es handelt sich ja so um die Nachmittagszeit, als sie dann losgingen. Denn für diese Strecke braucht man so circa 2,5 Stunden. Und der Sonnenuntergang in Jerusalem um diese Jahreszeit findet so gegen 19 Uhr statt. Ne? Also können wir uns da schon mal vielleicht so das Ganze mal so als einen Rahmen vorstellen. Nun, die beiden, die jetzt da unterwegs waren, hatten definitiv eine Menge Gesprächsstoff von den letzten Tagen. Es ist schon am Anfang auch der Reise direkt zu erkennen, sie waren absolut betrübt. Ne? Worüber sie sich unterhielten, das fiel ihnen wirklich schwer. Und jeder teilt so dem anderen mit, was er eigentlich so die ganzen letzten Tage so empfunden hat. Wie Jesus misshandelt worden war, unschuldig vor dem Synedrium, also vor dem Hohen Rat stand, ausgepeitscht, verlacht, verspottet von den grausamen Römern. Und sein Tod am Kreuz gleicherweise ja, zu den anderen Verbrechern irgendwie schnell ging. Dass sich bei seinem Tod der ganze Himmel verdunkelte und der Vorhang im Tempel, im Allerheiligsten, einen Riss von oben bis unten bekam. Nun, während sie so weiterreden, nähert sich Jesus ihnen. Er geht mit. Und hört zu. Ich habe mich gefragt, warum ist es Jesus eigentlich so wichtig, sich diesen beiden Jüngern zu zeigen? Hätte er sich nicht diesen ganzen Teil einfach ersparen können und vielleicht sich vorher einfach mal allen Jüngern vorstellen eben und zu erkennen geben? Und vor allem, was auch komisch ist, diese beiden Jünger waren ja noch nicht mal irgendwie so die engsten Vertrauten, ne, die Jesus hatte. Jesus hatte ja so Petrus, Jakobus, Johannes, ne, das waren immer so die engsten, die um Jesus immer herum waren. Aber diese beiden, lohnt sich das? Die hätten von seiner Auferstehung auch bestimmt, ja, vielleicht nicht sofort jetzt, aber an dem Tag, sondern vielleicht auch von jemand anderem einfach auch was mitbekommen können, ne? Aber mir hat diese Geste von Jesus wirklich so einiges gezeigt und auch wirklich viel bedeutet. Niemand ist Jesus so gleichgültig, dass er ihm nicht persönlich begegnen möchte. Jesus sah, hier ist Trost, Heilung und Aufmunterung dringend notwendig. Und er ist sich nicht zu schade, diese Strecke zu gehen, sondern er begegnet diesen beiden trauernden Menschen. Und diese Verse geben, finde ich, für mich auch eine ganz klare Botschaft heute rüber. Jesus möchte auch dir begegnen. Vielleicht, wenn du gerade verzweifelt bist, vielleicht, wenn du gerade eine Aufmunterung brauchst, vielleicht, wenn du gerade Trost notwendig hast. Jesus sieht dich in deiner persönlichen Situation und wartet darauf, dir zu begegnen. Als 2. Punkt fand ich es wichtig, irgendwie zu sehen, Jesus geht mit. Jesus geht mit dir. Und dieser Punkt zeigt mir nochmal so vier Eigenschaften von Jesus. Seine Liebe, seine Geduld, seine Ausdauer und seine Fürsorge. Jesus hätte sich einfach zu seinen Jüngern so dazugesellen können und sagen, so, jetzt bleibt mal kurz stehen, ich erkläre euch alles, was jetzt so wichtig ist, und dann gehe ich wieder zurück nach Jerusalem, weil bis Emmaus ist halt schon eine Strecke, die ich jetzt nicht unbedingt gehen möchte. Kommt uns dieser Egoismus vielleicht bekannt vor? Wenn ja, dann aber nicht von Jesus. Er interessiert sich für deine Gemütslage. Und er interessiert sich für diese Gemütslage dieser beiden verletzten Seelen. Er sagt, erzählt mir, was ist denn genau geschehen? Und die Reaktion der beiden zeigt wirklich ganz deutlich, wie tief der Schmerz und die Traurigkeit wirklich saß. Und einige Übersetzungen fügen noch hinzu, während sie so gehen. Und Jesus fragt diese Frage und sie bleiben traurig stehen. Und ich glaube, dass es nicht nur der Trauer über den Jesu Tod war, der sie stehen bleiben ließ, sondern auch die Tatsache, dass eine absolut große Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung in ihnen herrschte. Und Jesus legt mit dieser Frage natürlich seinen Finger in den wunden Punkt. Aber nun, wo er diese Frage stellt, sprudelt diese Enttäuschung einfach nur aus diesen beiden heraus. Die Enttäuschung darüber, dass er Jesus von Nazareth war, aber tja, doch irgendwie nur ein Prophet. Die Enttäuschung darüber, dass die führenden Männer und die Hohepriester aus dem Volk ihn haben kreuzigen lassen. Die Enttäuschung darüber, dass man vielleicht noch so die ganzen Lobpreisungen von dem Hohepriester Zacharias damals, ne, von dem alten Simeon, von der Prophetin Hanna, dass man das irgendwie noch so im Kopf hatte, dass sie über den gesprochen hatten, der das Volk erlösen sollte. Aber nun war nichts mehr da. Die Enttäuschung darüber, dass einige Frauen sie darüber verwirrt hatten. Sie rennen morgens zum Grab und finden das Grab leer und rennen wieder zurück, erzählen es denen. Aber sie können es irgendwie nicht glauben. Und enttäuscht darüber, dass man vielleicht mitbekommen hatte, wie Jesus es gesagt hatte mehrmals, ich werde auferstehen. Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Aber nun, ja, dieser Sonntag, der 3. Tag ist jetzt nun schon fast vorbei. Und Jesus ist immer noch nicht da. Aber warum war ihre Enttäuschung eigentlich so groß? Ich glaube, weil ihre Erwartungen nicht mit den Plänen Gottes übereinstimmten. Wie sieht's bei dir aus? Steckst du vielleicht gerade auch in einer Erwartungshaltung Gott gegenüber? Oder hat Gott dich deiner Meinung nach voll enttäuscht, weil du auf ein anderes Ergebnis fixiert warst? Ich glaube daran, dass Enttäuschung Gott gegenüber nur daher kommen kann, wenn man sich zu wenig bzw. gar nicht mit ihm beschäftigt und auch mit seinem Wort. Denn wenn du dich mit Gottes Wesen auseinandersetzt, kann ich dir garantieren, wirst du seine Wege zwar nicht immer verstehen, aber du wirst sie annehmen können. Im Vertrauen auf ein viel, viel, viel besseres Ergebnis. Jesus klärt auf. Und diese Voraussetzung, dass die Jünger sich mit seinem Wort beschäftigten, wollte der Herr eigentlich auch von seinen Jüngern sehen. Wenn er zu ihnen sagt, was seid ihr doch schwer von Begriff? Wie könnt ihr nur so schwer glauben an das alles, was die Propheten schon Jahrhunderte vorher alles gesagt haben? Musste nicht der Christus, der Retter, dies alles erleiden, um in seine Herrlichkeit einzugehen? Und ich kann mir vorstellen, dass bei dieser Frage das Unverständnis in diesen Gesichtern der beiden Jünger noch viel tiefer zu sehen war. Wie? Ein Retter muss erst leiden und dann verherrlicht werden? Ich glaube, dass was sie in den Synagogen vorher gelernt hatten oder immer wieder gehört hatten über den Messias, dass sie das überhaupt nicht zusammenbringen konnten. Die ganze Theologie des Judentums geriet auf einmal mit dieser einen Frage ins Wanken. Man hatte immer nur von den großen Taten Gottes gehört. Ja, nehmen wir Mose zum Beispiel. Dann wird er dann ausgesetzt im Schilfmeer, er wird dann bei der Pharaos Tochter großgezogen, dann muss er fliehen, dann steht er irgendwann mal wieder zurück beim Pharao und redet für sein Volk, dann geht er mit dem Volk raus aus Ägypten, dann steht er vor einem riesigen Schilfmeer, wo einfach nur ganz viel Wasser ist, aber Gott teilt das Meer. Daniel in der Löwengrube, er wird gehetzt von Menschen, die nach seinem Leben trachten, weil er Gott anbetet. Er wird in die Löwengrube geworfen, ist jetzt gerade von Löwen umringt. Aber Gott schenkt einen Ausweg. Der große König David, der vorher gejagt wurde und sich immer wieder verstecken musste, bis Gott ihn selbst irgendwann mal als König über Israel stellt. Natürlich hat Gott auch mal zwischendurch das Volk Israel bestraft, aber es gab immer einen Ausweg. Gott hat immer einen Ausweg geschaffen. Aber Gott konnte doch jetzt nicht den Tod als Ausweg sehen. Und jetzt versteht man auch die Worte der Obersten des Volkes, als sie unter dem Kreuz stehen und Jesus verspotten und einfach nur sagen, andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus, wenn er der Retter ist, der Auserwählte Gottes. Es passte für sie nicht zusammen. Der Tod konnte nicht ein Ausweg sein. Für die allermeisten Juden, damals und leider auch heute, gab es die Option des leidenden Messias überhaupt nicht. Sie warteten und warten auch immer noch nur auf den herrschenden Messias, der sie aus dieser ganzen Qual, Tyrannei und alles erlösen sollte. Doch Jesus öffnet ihnen jetzt die Schrift und beginnt bei 1. Mose und fängt an, ihnen zu zeigen, wo bin ich da beschrieben? Und geht weiter über die Psalmen, ja, Psalm 22, Psalm 69, Psalm 110, die alle wirklich so wunderbar auf sein Wesen hindeuten. Er geht weiter über Jesaja Kapitel 53, wovon wir heute und auch am Freitag schon gehört haben, wie wunderbar dieses Bild einfach nur von Jesus dargestellt wird, wie er als Lamm geschlachtet zur Schlachtbank geführt wird. Wie wunderbar ist es doch, von Jesus belehrt zu werden. Jesus klärt auf, wenn du mit deinem Problem, deiner Not, deiner Sorge, aber auch deiner Schuld ehrlich vor ihn kommst. Und das kann er nur, weil er mitgeht. Jesus macht's nicht ohne einen Weg mit dir. Nimm auch du dir Zeit für ihn. Er macht's nicht ohne einen Weg, weil er weiß, Heilung in jeglicher Form braucht Zeit. Nun sind die drei Wanderer beinahe am Ziel in Emmaus angekommen. Und sie erweisen dem Herrn, so wie es eigentlich wirklich üblich ist, auch sollte vielleicht auch bei uns, aber gerade im Orient ist es ganz üblich, dass man dem Gast eine Gastfreundschaft erweist. Und sie bitten den Herrn rein zu Tisch. Und ich finde das so interessant, wenn man diesen Abschnitt liest, dann, als ob sich da so eine gewisse Dynamik entwickelt in diesem Text. So, ne? Und das Ganze spitzt sich so ein bisschen zu. Und es beginnt irgendwie so damit, dass sie sich zu Tisch setzen. Und komisch, ist gar nicht der Hausherr, der irgendwie das Tischgebet jetzt spricht, sondern Jesus. Er nimmt sich das Brot und spricht das Segensgebet. Schon eigenartig. Und dann kommt noch das Nächste, absolut unüblich. Jesus nimmt und bricht das Brot und nach dem Gebet verteilt er es. Aber ich glaube, dass genau diese Handlung hier notwendig ist, damit den Jüngern einfach die Augen geöffnet werden, sodass es ihnen einfach wie Schuppen vor den Augen fiel. Und da, zack, verschwindet Jesus vor ihnen. Aber jetzt brechen alle Dämme. Wenn man sagt, oh, wie konnte man das? Wie haben wir das nicht verstanden? Wieso haben wir ihn nicht gesehen? Als er redete, hat auch unser Herz gebrannt einfach nur. Und ich glaube, das ist wirklich, also ich bin mir, wenn ich das Wort Gottes so nehme und so lese, dann denke ich einfach nur so, und wenn Jesus mir das aufzeigt, denke ich einfach nur so, wow. Jesus spricht gerade zu mir durch sein Wort. Und ich glaube, jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Man denkt einfach nur, wie groß ist Gott, wenn er durch sein Wort zu mir redet. Und irgendwie habe ich mir das so vorgestellt, weil es ja weiterhin heißt, und sie standen auf und liefen wieder zurück nach Jerusalem. Und dass ich mich da so hineingelassen habe, wie sich es vielleicht zugetragen haben könnte, dann dachte ich einfach nur, boah, die waren wahrscheinlich so überwältigt, die waren, man könnte sagen, absolut geflasht, ne? Und dass sie dachten, wie unglaublich ist das gerade, was wir eben gesehen haben, wir müssen es unbedingt unseren Freunden wieder zurück in Jerusalem erzählen. Dann kommt der innere Schweinehund. Nein, also ich meine, gut, das kann man aber auch dann schon morgen machen, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen das unseren Freunden erzählen, weil die sitzen dort in Jerusalem, die fürchten um ihr Leben hinter verschlossenen Türen. Naja, so dramatisch wird es jetzt auch wieder nicht sein. Und diese Nacht überleben die auch noch. Nein, auf gar keinen Fall. Wir können damit jetzt nicht warten. Ach nee, ich habe mich jetzt gerade eben zu Tisch gesetzt, ne? Und jetzt wieder die ganzen 11 Kilometer zurück? Ja, das kommt doch gar nicht in Frage. Auch wenn es jetzt schon dunkel ist, wir rennen diese 11 Kilometer, völlig egal. Und sie kommen nach Jerusalem und es platzt einfach aus allen heraus, die sagen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Unglaublich. Und dieses Feuer, das hielt auch nach dieser Ostergeschichte und auch bei der Himmelfahrt, nach der Himmelfahrt hielt es an. Selbst als diese Jünger vor dem Hohen Rat nachher stehen und diese ihnen Prügel androhen und sagen, weh, ihr erzählt noch weiter von diesem Jesus, ne? Dann sagen die, Leute, sorry, wir würden es ja vielleicht gerne, aber wir können einfach nicht. Wir können einfach nicht aufhören. Doch wie sieht's bei uns aus? Vielleicht so wie bei diesem inneren Schweinehund gerade. Kein Bock. Keine Zeit. Kein Auge für Jesus. Es ist schon immer so gewesen, will man jemanden für Mission oder einen Dienst für Gott begeistern, mit Überredungskünsten bleibt es leer und halbherzig. Jesus möchte dir ein brennendes Herz schenken für ihn, welches er in dir anzünden möchte, wenn du es ihm völlig übergibst. Und dass dieses Feuer von damals nicht bei dir aufhört zu lodern, sondern dass du es weiterträgst, so wie die Menschen es auch vor dir getan haben. Warum? Weil es einen überreichen und großen Segen mit sich bringt. Jesus möchte dir das ewige Leben schenken. Jesus möchte dir begegnen. Er möchte mit dir gehen, dich in seinem Wort unterrichten, indem er dich aufklärt, damit du für ihn lebst, ihm dienst und anderen Menschen die frohe Botschaft weiterbringst. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. So erwähle das Leben, auf das du lebst. Amen.